Meine Reise Kanada, der Podcast von Meine Reise und FOW Medien. Mit euren Gastgebern Florian Hölzen und Holger Jakobs. Floro.
Du hast im Süden wächst Wein und im Norden hast du die Eisbären.
Diese Multikulti-Stadt.
Der höchste freihändige Spaziergang der Welt.
Ist auch die größte Insel in einem Süßwassersee, auch weltweit.
Da kann man sich zum Beispiel auch ein Fahrrad ausleihen und von Weingut zu Weingut fahren.
Hallo Holger.
Hallo Flo.
Und wo geht's jetzt hin?
Ich gebe dir ein paar Stichwörter. Niagara Falls, Toronto und Ottawa.
Das könnte jetzt Ontario sein.
Sehr gut. Die kanadische Provinz Ontario. Und zu Gast ist bei mir heute Maria Kirchner.
Ich bin gespannt.
Na, und ich erst. Ja, willkommen zu Meine Reise Kanada. Heute geht unsere Reise nach Ontario und bei mir ist Maria Kirchner. Hallo Maria.
Hallo Holger.
Ja, schön, dass du da bist. Ontario, den meisten wird es bekannt vorkommen. Für diejenigen, die das nicht so richtig einzuordnen wissen, es gibt, glaube ich, so zwei Orte, zwei Destinationen in Ontario, die jeder kennt.
Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall Toronto und natürlich die Niagara-Fälle.
Ganz genau. Aber Ontario ist natürlich weitaus mehr. Können wir das so ein bisschen einordnen? Wo in Kanada finden wir Ontario? Wie groß ist das? Was muss ich mir da so vorstellen darunter?
Ja, also Ontario ist die zweitgrößte Provinz in Kanada nach Quebec und liegt auch direkt in direkter Nachbarschaft zu Quebec. Und auf der anderen Seite, also Richtung Westen, haben wir Manitoba und dann die Vereinigten Staaten im Süden.
Das heißt wirklich im Zentrum Kanadas, kann man, glaube ich, ganz gut sagen.
Manchmal, ja, eigentlich eher im Osten, aber ja, wir sind das Zentrum.
Ja.
Was, ne?
Und südlich schließen sich dann ja auch die großen Seen an, auch so, das vielleicht zur Einordnung ganz, ganz spannend. Und ja, und oben geht das dann richtig hoch in die Arktis, ne?
Ja, wir haben die Hudson Bay ganz oben im Norden. Also Ontario ist ungefähr 1700 Kilometer von Süd nach Nord. Und du hast im Süden wächst Wein und im Norden hast du die Eisbären.
Und das ist dann, glaube ich, wie viel größer als Deutschland? Hast du so?
Das ist auf jeden Fall so groß wie Deutschland, Frankreich und Italien zusammen.
Das gibt einem, glaube ich, einen ganz schönen Eindruck davon, also von welchen Dimensionen wir hier reden. Kann man das regional noch so ein bisschen eingliedern? Welche Regionen gibt es in Ontario? Ist es sinnvoll, das mal so zu, um das noch plastischer werden zu lassen für diejenigen, die jetzt keine Karte vor sich haben?
Also Ontario gliedert sich eigentlich so in den Süden und in den Norden. Im Süden hat man Toronto, die große Metropole, die auch die Hauptstadt Ontarios ist, also nicht Kanada, sondern Ontarios. Und dann gibt es natürlich noch den hohen Norden, der ist menschenleer, da hat man Wälder, Seen, wahnsinnig viele Tiere und natürlich traumhafte Natur, aber kaum Menschen.
Und die eine oder andere Lodge, aber das kommen wir später.
Genau, natürlich das auch.
Ja. Wollen wir denn vielleicht im Süden erstmal anfangen mit Toronto? Also Toronto ist, das sage ich ganz offen, meine Lieblingsstadt in Kanada. Anders als eine andere Stadt, die immer von den meisten als Favorit genannt wird. Weil ich finde, Toronto ist das ist so ein multikultureller Kosmos mit so vielen tollen Vierteln. Ich bin immer völlig begeistert, dort zu sein. Und es ist dabei auch trotz der Silhouette, der typisch nordamerikanischen Silhouette einer Großstadt mit vielen großen Wolkenkratzern, es ist unheimlich nahbar, unheimlich europäisch. Ich weiß, geht's dir auch so?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, diese Multikulti-Stadt, ne, das ist das, was mich am meisten fasziniert, dass man wirklich jede Nationalität dort trifft. Jede Nationalität hat da auch seine eigene Identität behalten. Das merkt man auch im Essen. Ne? Du hast zigtausend Restaurants von Indisch über Japanisch bis Skandinavisch ist alles geboten. Und Toronto ist ja auch eine sehr grüne Stadt.
Ja.
Du hast die Toronto Islands, da fährst du ganz, ne, das sind ein paar Minuten mit der Fähre rüber.
Ja, und das ist total faszinierend. Du hast auf der einen Seite hast du natürlich diese, wie ich sagte es vorher gerade, diese Hochhauskulisse, wie man sie ja in Nordamerika in vielen Großstädten findet. Und dann fährst du mit der Fähre rüber und das ist ein kleines grünes Paradies. Da sind ja nicht so Art
Schrebergärten, hätte ich jetzt fast gesagt.
Das ist, ja, das sind Schreber, da leben auch tatsächlich Menschen. Ja, ja, und man kann einfach mit dem Fahrrad das Fahrrad mitnehmen, man kann sich auch dort eins mieten und rumfahren. Da gibt es auch wunderschöne Sandstrände, auch der einzige FKK-Strand. Ich weiß nicht, ob es der einzige ist, aber es gibt auf jeden Fall einen, der ist auch ganz, ganz beliebt.
Den habe ich noch nicht ausprobiert. Okay, das sehe ich mir fürs nächste Mal auch.
Ist ein Tipp. Nein, ja. Aber das ist das liebe ich sehr, weil man einfach diesen Kontrast von Großstadt zu Natur auch hat. Man hat auch jetzt die Waterfront in Toronto ganz wunderbar ausgebaut und da passiert die ganze Zeit was. Also da werden auch viele Parks gebaut im Moment.
Wunderbar übrigens morgens zum Joggen. Also die Waterfront von Toronto, ganz, ganz fantastisch.
Ja,
ja, ja, das ist ja schön.
In großer Entwicklung da.
Ja, was mir besonders gefallen hat in Toronto ist ein Viertel, ich muss mir gleich sagen, welches, ich bin schlecht mit Namen, da hatte ich das Gefühl, ich bin, ich habe es mir in meiner Fantasie so vorgestellt, ich bin im London der 70er Jahre. Es ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen Hippie-mäßig und also sehr, sehr bunt.
Weiß Kensington Market meinst du
was? Ja, wahrscheinlich, ja, ja, genau.
Ja, 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 ein ganz tolles Viertel. Ja, da empfiehlt sich zum Beispiel auch eine Foodtour.
Ja.
Kensington Market, ja. Eine Foodtour durchzumachen. Es gibt da wirklich alles, alles recht rustikal und sehr, sehr authentisch. Also da kann man sich wirklich einmal durch die Welt schlemmen.
Und gibt es sonst in Toronto Sehenswürdigkeiten? Ich meine, wir gehen das natürlich auch, wir müssen davon ausgehen, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer waren noch nicht in Toronto oder nur auf dem Airport, auf der Durchreise. Gibt es so Dinge, die man unbedingt gesehen haben sollte, abgesehen davon, dass man wirklich in die Viertel eintauchen muss und sich Zeit lassen muss und auch vielleicht mal eine Foodtour macht, eine Führung macht? Gibt es Sehenswürdigkeiten, wo du sagst, also wenn man die nicht gesehen hat, dann hat man eigentlich Toronto verpasst? Dann gesagt, wir müssen auf die Islands natürlich. Gibt es sonst was?
Ja, also natürlich den CN Tower.
Ja.
Das ist so das Erste, was man vielleicht machen kann, um sich einen Überblick zu verschaffen. Ne?
Hast du diese, ich habe es nicht gemacht, sage ich gleich, aber hast du diese wagemutige Tour gemacht? Man kann sich da oben anseilen lassen und patsch außen in 300 Meter Höhe um den Turm, glaube ich, sogar so rumlaufen.
Ja, so das ist der Edgewalk, weiß ich das. Ja, ja, der höchste freihändige Spaziergang der Welt nennt sich das. Und nein, ganz ehrlich, ich habe gekniffen.
Okay.
Ich habe wirklich gekniffen, weil das ist wirklich, das ist echt spannend. Aber es muss ganz toll sein.
Also ich hab die Ausrede, dass es, als ich auf dem CN-Tor war, gab es das noch nicht.
Nach
und also das heißt, ich beim nächsten Tor runtergesucht, mache ich es vielleicht. Ja, also es ist ja, da muss man schon sehr schwindelfrei sein. Ne?
Ja, das ist irgendwer, ja,
da in luftiger Höhe. Man ist angekettet, aber irgendwie, ich glaube, der Kopf, der spielt
ja
schon verrückt.
Ja, also du kriegst auch so einen schicken orangenen Anzug.
Ja.
Also ist alles dabei.
Ja.
Also die es gemacht haben, fanden super. Hm. Waren dann auch ganz stolz, aber ich habe von oben zugeschaut.
Ja, es ist, glaube ich, nicht so schlimm wie Bungee-Jumping. Das würde ich zum Beispiel auch nie machen. Weil man ja im Grunde, man ist ja fest, man springt ja nirgendwo runter, aber trotzdem, die Höhe ist natürlich im wahrsten Sinne des Wortes schwindelerregend.
Aber was im CN Tower auch ganz toll ist, die haben Glasböden und da kann man sich so draufstellen und nach unten schauen. Also ja. Das hat mich schon herausgefordert, ja. Aber auch das ist toll. Die haben ein ganz tolles Panoramadeck. Es gibt auch ein Restaurant oben, der ist so ein Drehrestaurant. Also das ist vor allem abends toll, wenn man die Skyline sieht und an klaren Tagen kannst du bis zu den Niagara-Fällen überschauen.
Also Fernsehtürme kennt man ja auch aus Deutschland und aus vielen nordamerikanischen Städten, aber das ist schon nochmal eine Klasse für sich, muss ich wirklich sagen. Ja. Sonst irgendwas in Toronto, wo du sagst, das auf jeden Fall?
Natürlich auch ganz tolle Museen, die Art Gallery zum Beispiel, also da gibt es unheimlich viel zu sehen, da kann man den ganzen Tag verbringen, auch viele indigene Künstler, die dort ausstellen. Also das ist auf jeden Fall ein Highlight. Und wie du sagst, die Stadtviertel. Also das ist für mich eigentlich Toronto, ne? Chinatown, Little Greek Town oder Greek Town, Little Italy. Also da kann man sich dann den ganzen Tag eigentlich treiben lassen.
Und ich glaube, es gibt die längste Straße der Welt. Hast du York Street?
Young Street,
ja.
Überscheiden dich die Geister, ob sie noch die längste Straße der Welt
ist? Also sie ist ja schon, also ich meine, sie geht nämlich aus Toronto, ich glaube wirklich
ja.
Quer durch Ontario durch bis irgendwo an den Polarkreis. Und aber sie ist auch in Toronto sehr, 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 sehr lang und sehr präsent. Und was ich da so toll fand, eben auch, man ist es ja aus Großstädten mittlerweile weltweit gewohnt, dass du hast überall die typischen Ketten von Mode, von Unterhaltungselektronik, was auch immer. Und da, an dieser wirklich sehr bekannten Straße und sehr markanten Straße, hast du Secondhand-Shops und Mode Secondhand, Bücher, alle solche Dinge. Ja. Also auch das alles so Vintage, Old-Fashioned, wo du sagst so, wow, das ist so, so ganz spezifisch und das ist so authentisch und das macht totalen Spaß, da einfach mal zu stöbern. Also ich bin so ein großer Bücherfan, großer Musikfan.
Plattenläden,
ja, und zwar für Vinyl. Also genau, und das fand ich auch ganz, ganz großartig. Also
West Cream West ist auch ein cooles Viertel, ja. Wenn man so Vintage-Sachen sucht oder Kunstgalerien, kleine, feine Sachen. Also da findet man auch in der Gegend viel. Und auch ein anderes Viertel, was ich auch sehr schön finde, ist das Distillery District. Ich weiß nicht, ob du schon mal warst.
Nee.
Das ist wirklich eine alte Whisky-Distille quasi. Das ganze Viertel, das alles mit Backstein und Kopfsteinpflaster. Und das wurde ganz liebevoll restauriert. Und da sind jetzt Restaurants drin, Cafés, Galerien.
Also nicht immer Whisky.
Es gibt kein Whisky mehr da. Aber das ist im alten Toronto, also sehr historisch. Ist nicht weit vom St. Lawrence Market. Da können wir nachher noch kurz drüber sprechen. Und gerade abends ist es ganz toll, da auszugehen. Oder finden sehr viele Festivals und Events statt. Zum Beispiel der Weihnachtsmarkt ist da jedes Jahr. Also das ist ein sehr nettes Viertel.
Schön. Toronto, wollen wir eine Stadt weitergehen, eine große Stadt weiter? Du hast es vorher im Nebensatz schon erwähnt, die Hauptstadt Kanadas ist ja nicht Toronto, ist die Hauptstadt Ontarios. Die Hauptstadt Kanadas ist Ottawa und das ist ja, wie viele Stunden entfernt, wie lange fährt man mit dem Auto, so 2-3 Stunden oder ist es doch länger?
Von Toronto nach Ottawa würde ich sagen, sind 5 Stunden.
Doch, ist aber eben auch im Süden gelegen und auch das muss ich sagen, ich fand es auch Ottawa fast wieder erwarten, nachdem man kommt von Toronto und sagt, du, was kann da noch kommen? Aber Ottawa ist auch toll, finde ich.
Ich finde Ottawa wunderschön. Es ist von der Atmosphäre ganz anders als Toronto. Du hast da nicht diese riesen Hochhäuser. Das sind mehr so historische Gebäude. Ich meine, der Parliament Hill, ein wunderschönes Gebäude, wird gerade restauriert. Ja. Und man hat den Fluss oder viel Wasser. Ja. Ah, man hat ja mehrere. Und das macht Ottawa sehr besonders, finde ich.
Ja, fand ich auch. Und auch da tolle Museen.
In Erinnerung, ja. Also allein 7 kanadische Nationalmuseen sind in Ottawa.
Wie sich für eine Hauptstadt gehört.
Also da das Canadian Museum of History ist großartig, auch für Kinder, mit einer riesen indigenen Ausstellung.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du es wusstest, das ist die größte Indoor-Totempfahl-Ausstellung der Welt.
Nee, das muss ich nicht.
Ja, also ich habe eine große, wunderschöne Halle und da stehen ganz viele Totempfähle drin.
Ich kann mich an die Totempfähle, aber ich wusste also diesen quasi dieses Guinness-Weltrekord-Phänomen wusste ich jetzt gerade nicht. Genau. Ja, ach schön.
Ja.
Ja.
Lohnt sich auf jeden Fall da.
Irgendwas in Ottawa. Ich glaube, es gibt einen ganz tollen Markt, ne? Ottawa,
der Wildwood Market.
Ja, der ist auch ganz zentral und den fand ich auch sehr schön.
Ja, sehr authentisch. Ganz toll. Das ist ausgesehen.
Sehr authentisch auch. Das Ganze, genau.
Ja, da ist immer was los.
Sehr. Und an Ottawa so überraschend, dass es bei einer Hauptstadt, da hat man immer so ein bisschen den Verdacht, also ich weiß noch früher aus Bonn, die Bonner mögen mir das verzeihen, hatte dieses Verwaltungsmäßige, viele dieses Beamtisch und so. Das hat Ottawa aber gar nicht. Ottawa ist sehr lebensnah. Also es ist sehr, man ist da einfach gerne unterwegs. Man ist da gerne auf der Straße.
Sehr grün und du kannst alles mit dem Fahrrad erreichen. Ja. Also mit dem Radtour. Also man sollte sich unbedingt ein Fahrrad mieten. Das kann man übrigens auch in Toronto tun.
Ja.
Sehr fahrradfreundlich und einfach mal da am Kanal entlang fahren. Am
Fluss ist entlang der Rideau-Kanal, der berühmte.
Genau. Ja, das ist auch UNESCO-Weltkulturerbe. Ja. Der Kanal verbindet Kingston mit Ottawa. Kann man übrigens auch mit dem Hausboot fahren.
Absolut, ja. Das würde ich gerne mal machen.
Also
ja.
Wunderbar. Also Le Boat bietet diese Touren ab. Ja. Die haben mehrere Basen in Ontario. Jetzt die 3. sogar. Und in Ottawa und auch in Smith Falls, das ist ungefähr 80 Kilometer entfernt, kann man auch Hausboote aus.
Toll. Und das ist, finde ich, auch etwas, was man jetzt in Kanada so gar nicht verorten würde. Hausboottouren, da denken wir in Europa vielleicht an Irland, an Frankreich, in Deutschland, Mecklenburg. Das kann man da auch. Und ich habe Bilder davon gesehen und gesagt, boah, das möchte ich gerne. Das steht auf meiner weltverrückten Bucketlist. Ne?
Ja, und du hast überall diese kleinen Dörfer dann entlang des Kanals. Du hast auch Fahrräder an Bord.
Ja.
Du kannst dann auch irgendwo anlegen an einer der vielen Schleusen und
kleine Radtour,
die Ortschaften entdecken. Also das ist eine sehr, sehr beliebte Reiseform.
Ich glaube, das muss ich mal für nächstes Jahr ins Auge fassen. Das klingt ganz toll. Schön, dass du das nochmal in Erinnerung gerufen hast. Super. Noch was Wichtiges, Bogota, oder gehen wir weiter in unserer kleinen Rundreise?
Ja, man könnte natürlich noch ganz viel zu Ottawa sagen, aber ich denke auch, wir haben noch viel vor uns heute.
Ja, genau. Wollen wir dann zunächst mal, ich glaube, eine typische Geschichte für Ontario ist, Du hast es nicht weit, du hast es vorhin bei Toronto schon angedeutet mit den Islands, aber du hast es generell nicht weit aus den großen Städten mit all ihrem urbanen Flair in die freie Natur, the Great Wide Open. Hast du da ein gutes Beispiel dafür vielleicht?
Zu viele? Wie viel seid ihr?
Womit fangen wir an?
Also wir haben mehr als 300 Provinzparks in Ontario, 7 Nationalparks.
Meine Güte.
Also da gibt es eine große Auswahl. Also ungefähr 115 dieser Provinzparks sind auch für Besucher erschlossen. Das heißt, es gibt eine Infrastruktur.
Maria, du weißt, wir wollen nicht mehr so länger als eine Stunde oder so heute reden. Hallo, dieser Podcast ist 3 Stunden lang. Nein.
Nein, okay, ich fasse mich kurz.
Wir suchen uns natürlich ein paar Paras aus, aber das ist schon beeindruckend. Also 300 Provinzparks.
Ja, es sind mehr als 300, aber man muss wirklich sagen, es sind nicht alle erschlossen. Das heißt also für die internationalen Besucher, würde ich sagen, so die 100-plus Parks. Ja. Und da gibt es die Top-Parks wie Algonquin Provincial Park oder der Killarney Provincial Park. Die sind natürlich bekannt, traumhafte Regionen, um auch das Tierleben zu erkunden, Kanu zu fahren, zu wandern. Aber es gibt auch ganz viele kleinere Parks, die auch gerade so in den Sommermonaten, Juli, August, sind die natürlich sehr beliebt, Algonquin und Killarney. Und da empfiehlt es sich auch manchmal, in so einen kleineren Park zu gehen, der nicht ganz so bekannt ist und die landschaftlich genauso schön sind.
Ach, schön. Und dort kann man dann, man kann wandern. Man kann auch, Algonquin kann man, glaube ich, auch ganz gut paddeln oder so.
Ja, also da gibt es auch mehrere Outfitter, nennen die sich. Also es sind Anbieter, die Kanus verleihen, die auch geführte Touren machen. Also wenn man zum Beispiel jetzt noch nie gepaddelt ist, da empfiehlt sich vielleicht so eine Tagestour oder eine Halbtagestour. Es gibt da auch Mehrtagestouren. Und da lernt man natürlich ganz viel auch über das Tierleben und über die Natur, wenn man so einen Guide mit an Bord hat.
Aber erstmal setzen wir uns jetzt mal ganz kurz ins Kanu und paddeln eine Runde, hören da mal ganz kurz rein, wie man da so lag, durch die Landschaft gleitet, würde ich mal sagen. Ja, das war ein ganz kleiner akustischer Eindruck mal zwischen unserem Reden über Ontario, über das Paddeln, jetzt beispielsweise im Algonquin Park. Vielleicht können wir an dem Thema Paddeln ganz kurz nochmal was festmachen. Das Kanu ist ja ganz wichtig für Kanada, für die Erschließungskurve. Und dafür gibt es sogar ein ganz tolles Museum, das jetzt, ich kenne doch die alte Version, das neu aufgemacht wurde.
Ja, das Canadian Canoe Museum in Peterborough, das ist also nicht weit von Toronto, ungefähr 1,5 Stunden. Ein wunderschönes Museum, das, ich glaube, es sind mehr als 600 Exponate, liegt auch direkt an einem See. Das heißt, man kann auch mit Kanus dann auf den See paddeln. Man lernt alles über das Kanu, wird das, wie du sagst, für die Erschließung Kanadas wichtig war. Es haben natürlich auch die First Nations das Kanu bereits benutzt, auch für den Handel dann mit den Voyageurs, mit den Pelzhändlern und bieten auch Workshops an. Also man kann zum Beispiel Paddel schnitzen oder auch mal zuschauen, wie ein Birkenrindenkanu gebaut wird. Also da lohnt sich auf jeden Fall ein Abstecher.
Stark. Und also ich gebe offen zu, ich habe das bei mir über 20 Jahre her, ich war da aus einem alten Kanu-Museum und Leute haben mich danach gefragt, du, was im Kanu-Museum bist, du musst doch total langweilig sein, da sind ein paar Kanu raus. Ich sage, nee, das ist überhaupt nicht langweilig, also abgesehen davon, dass es diese ganzen interaktiven Elemente gibt, wie man sie ja aus nordamerikanischen Museen oft kennt. Im Grunde spiegelt sich am Kanu ja die kanadische Geschichte wieder und das ist für Menschen, die geschichtsinteressiert sind, natürlich sehr sagenhaft. Ne?
Ja.
Genau. Und es gibt irgendwie auch ein Center, wo man richtig Kanu fahren lernen kann, also so richtig so professionell. Ist das da in der Nähe?
Das ist nicht weit, das Madawaska Kanu Center liegt also auch in den Haliburton Highlands in der Region, etwas nördlich von Peterborough. Und es gibt da eine Paddelschule, ist auch die erste kommerzielle Paddelschule der Welt, wurde von einer deutschen Familie gegründet, ist auch heute noch in Familienhand. Und man kann dort lernen, entweder ein Kanu zu paddeln oder ein Kajak, ne? Also auch zu Whitewater Paddling.
Ja.
Und das ist nicht ganz einfach und die haben da ganz erfahrene Guides und da kann man auch in kleinen Cabins am See übernachten und da so mehrtägige Paddelworkshops mitmachen.
Das heißt, wer da tiefer sein Paddel eintauchen möchte, der kann also das an der Stelle lernen. Kleines blödsinniges Wortspiel. Sorry for that. Aber ja, das heißt, das sind das auch so Dinge, die ich dann relativ kurzfristig buchen kann, wenn ich da auf der Durchreise bin, dass ich sage, ich wohne da jetzt vielleicht gerade in der Gegend für 2-3 Tage, dass ich mal so einen Workshop machen kann.
Das ist natürlich sehr beliebt, also gerade Juli, August, wenn auch viele Kanadier oder Amerikaner dort Urlaub machen, dann empfiehlt sich da auf jeden Fall eine Buchung im Voraus. Aber ja, man kann das sicherlich auch noch gerade in anderen Monaten, September oder so, dann.
Wir merken uns Madawaska Kanu Center für alle diejenigen, die daran Interesse haben. Du hast in einem Nebensatz erwähnt, natürlich kann man da in der Natur auch viel Wildlife erleben. Ich denke bei Kanada immer an Bären. Gibt es die in Ontario?
Ja, es gibt natürlich Bären, auch gerade in den Provinzparks, im Algonquin Park habe ich schon welche gesehen. Die sind sehr scheu, also die Wahrscheinlichkeit, dass man einen sieht, ist nicht so groß. Bisschen größer ist die Wahrscheinlichkeit, einen Elch zu sehen.
Die habe ich tatsächlich gesehen. Ich bin mal zu einer völligen Unzeit dort gewesen. Zu den Reisezeiten kommen wir später nochmal. Nämlich im April, wo es in Toronto schon wunderschön war. Im Algonquin Park, es lag noch Schnee und die Bäume hatten natürlich noch kein Laub und nichts. Aber das Tolle war, die Elche kamen raus. Die Elche kamen raus an die Straßen.
Ja.
Und ich bin noch nie so nah an Elchen angewiesen.
Ja, die stehen da teilweise wirklich an der Straße. Ja. Hat es genauso auch erlebt. Das war im Mai.
Ja.
Ende Mai muss es gewesen sein. Und die fressen gerne das Gras entlang der Straße, weil das dann salzig ist.
Yes, ja, ja.
Kommt durch das Streusalz wahrscheinlich. Ja. Und die mögen dann gerne dieses etwas salzige Gras.
Das ist deren Frühlingsmahlzeit sozusagen. Genau. Also wir haben Bären, wir haben Elche, ich glaube Wölfe gibt es auch.
Ja, natürlich. Also Wölfe kann man zum Beispiel in der Haliburton Wildlife Reserve sehen. Das ist ein riesengroßes Waldareal, auch von einem Deutschen gegründet und mit nachhaltiger Forstwirtschaft bis heute noch in Betrieb. Und der hat da auch ein Rudel Wölfe angesiedelt, die eingetreut leben, aber in einem riesengroßen Areal, das Wolfszentrum. Und da kann man als Besucher auch hinkommen und alles über die Wölfe lernen. Die bieten zum Beispiel auch Wolf-Howls an. Man geht dann nachts mit einem Ranger oder mit einem Guide in den Wald und kann dann mit den Wölfen kommunizieren. Also das ist auch sehr beliebt. Die haben auch einen Baumwipfelpfad, der gerade im Herbst ganz traumhaft ist. Und kleine Cabins am See, Kanu fahren, man kann da auch ganz toll wandern, Radfahren. Also das ist toll. Eine sehr, sehr schöne Destination für Menschen, die so ein bisschen auch an Tieren interessiert sind.
Und das ist in der Nähe vom Algonquin Park, glaube ich.
Das ist nicht weit vom Algonquin Park. Das liegt eigentlich so auf dem Weg, wenn man Richtung Ottawa fährt, kann man da einen Abstecher machen. Genau.
Schön. Also auch in der Nähe von Toronto auf diese Weise.
Es ist alles
sehr zentral, sehr leicht erreichbar. Ne?
Und in einigen Stunden. Das ist das Schöne auch an Ontario. Man hat auf relativ, also gerade auch im Süden, auf relativ kleinem Raum, sagen wir mal, sehr viele verschiedene Landschaften, Attraktionen und die man gut in 2 Wochen erleben kann.
Stark. Ja, wir waren ja gerade beim Wildlife. Auch Birdwatcher kommen in Ontario auf ihre Kosten. Einen hast du uns mitgebracht. Da hören wir mal kurz mal rein, oder?
Ja.
Wer war das?
Ja, das war ein Loon. Das ist ein Eistaucher.
Ein Eistaucher. Loon, das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, die findet man auf den kanadischen 1-Dollar-Münzen.
Genau, da hast du gut aufgepasst.
Ja, die heißen deshalb auch Loonie, das ist der Name. Ja. Die sehen aus wie Enten. Ich hätte jetzt versehen, die fast gesagt, das ist eine Ente, aber es ist ein Eistaucher.
Genau, Wasservögel.
Wasservögel, es gehört zu den Wasservögeln dazu, ganz genau. Ja. Ja, cool. Also auch Birdwatcher kommen in Ontario voll auf ihre Kosten. Liebe Maria, wir sind ja immer noch im Süden Ontarios und da fällt uns natürlich der St. Lawrence-Strom als natürliche Grenze auf und ein. Und da gibt es die 1000 Inseln.
Genau, die 1000 Islands, ganz tolle Region, wenn man gerne mit dem Boot einen Ausflug machen möchte, diese vielen kleinen Inseln zu besichtigen. Man kann auch mit dem Hubschrauber drüber fliegen.
Es gibt ja auch so ganz skurrile Gebäude, so kleine Schlösschen. Und
ja, das Boat Castle gibt es da. Es ist wirklich ein großes Schloss, das man auch besichtigen kann. Und also das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Region, auch besonders im Herbst, wenn sich die Bäume verfärben und man drüber fliegt. Das ist ganz spektakulär.
Werde sie übrigens nächstes Jahr im Frühjahr mir anschauen.
Kann ich dir sehr empfehlen.
Kennen sie noch nicht.
Und Gananoque ist so der Ausgangspunkt, Rockport. Und dann gibt es noch dieses kleine Städtchen Kingston. War die ursprünglich oder die erste Hauptstadt Kanadas, bevor es dann Ottawa wurde. Und das sieht man auch in den Gebäuden. Die sind sehr historisch und ganz netter kleiner Universitätsort.
Und das ist dann im Grunde auch wieder so ein kleiner Kontrast zu dem Kanada, was wir aus Toronto und aus Ottawa kennen, also diese großen Städte. Und da habe ich dann plötzlich diesen Smalltown-Flair, den Kleinstadt.
Genau. Ne?
Okay. Genau. Okay. Ja, sehr schön. Wo wir schon im Süden sind, dann nehmen wir doch, alle warten bestimmt schon drauf und sagen, wo bleiben sie denn? Und auch da hören wir jetzt ganz kurz mal rein. Das Rauschen führt uns
zu den Niagarafällen.
Zu den Niagarafällen. Ja, die Niagarafälle, ich glaube, das gehört zu den bekanntesten Attraktionen, natürlichen Attraktionen weltweit überhaupt. Das kann man, glaube ich, sagen. Für diejenigen, die schon mal da waren, es lohnt sich eigentlich trotzdem immer wieder hinzufahren. Findest du nicht auch?
Ich finde, die sehen ja auch bei jeder Witterung anders aus. Ne? Im Sommer sind sie anders als im Winter. Wenn man da Glück hat, sind die teilweise sogar ein bisschen gefroren oder die Gischt gefriert.
Bist du mal im Winter dort gewesen?
Ich war schon mal im Winter da und es war ganz toll, weil es natürlich auch viel leerer ist. Ne? Da muss man nirgends anstehen.
Das stelle ich mir total faszinierend vor. Da sind die auch teilweise angefroren. Also ich habe so Bilder gesehen, das sah absolut irre aus. Abgesehen davon, dass es eben auch im Winter eine tolle Attraktion ist, so was empfiehlst du so, wenn ich vielleicht auch schon mal da war, was sollte man auf keinen Fall verpasst haben?
Natürlich sollte man Journey Behind the Falls machen. Es gibt jetzt eine neue Attraktion, die Niagara Parks Power Station. Das ist ein altes Kraftwerk, ein ehemaliges Kraftwerk. Das sind interaktive Ausstellungen drin. Also man kann so auch lernen, wie der Strom generiert wurde früher und es gibt dort einen neuen Aussichtspunkt, also man fährt so 60 Meter in die Tiefe mit einem Aufzug und geht dann durch einen Tunnel, wo früher das Wasser durchgepumpt wurde und kommt dann auf einer Plattform raus und ist also noch näher an den Fällen dran. Also das ist sehr, sehr, sehr schön eine Attraktion.
Abends sind sie beleuchtet.
Abends sind sie beleuchtet.
Sollte man oft nicht verpassen, ist nochmal ein Spektakel für sich. Ne?
Genau, und deswegen empfiehlt es sich auf jeden Fall auch eine Übernachtung bei den Niagara-Fällen noch mit einzuplanen, damit man eben abends vielleicht nochmal da an der Promenade entlang flanieren kann. Man kann sich die Lichtershow anschauen und das ist ein ganz besonderes Erlebnis da auch.
Zumal ja die ganze Region auch sehr schön ist, Stichwort Weinanbau.
Ja, also wir haben über 100 Weingüter in der Region. Da gibt es das kleine Städtchen Niagara-on-the-Lake. Das ist ungefähr 20 Minuten entfernt. Also so ein alter, kleiner, viktorianischer Ort mit kleinen Boutiquen.
Sehr malerisch, ja.
Süßen kleinen Boutique-Hotels und natürlich diese vielen Weingüter. Da kann man sich zum Beispiel auch ein Fahrrad ausleihen und von Weingut zu Weingut fahren und Weinproben machen. Oder man übernachtet auch gleich auf dem Weingut, weil das empfiehlt sich auf jeden Fall, dann das Auto stehen zu lassen oder auch das Fahrrad stehen zu lassen nach einer Weinprobe.
Und das ist wieder so etwas, was niemand mit Kanada eigentlich verbindet. Weinanbau, ein kleines viktorianisches Örtchen, eine Radtour. Also auch das sollte auf jeden Fall Teil einer Ontario-Rundreise sein, würde ich sagen, oder?
Also ja, definitiv. Also ich weiß nicht, ob du so ist. Ontario ist einer der größten Weinproduzenten oder ist der größte Weinproduzent in Kanada oder die größte Weinregion, sagen wir es mal so. Und ist auch besonders bekannt für seinen Eiswein.
Ja, okay.
Ja, ja. Auch gerade im Winter, wenn man dort ist, gibt es ein Eisweinfestival und da ist natürlich alles rund um diesen Wein Ja, also es ist wirklich sehr, sehr spannend, auch mal mit dahin zu fahren.
Ja, schön. Ist, wie gesagt, nicht unbedingt das, was ich mit Kanada verbinde, was ich erwarte. Dafür würde ich dann ja vielleicht eher in den Norden Ontarios fahren.
Im Norden ist auf jeden Fall auch ein Besuch wert. Ist natürlich etwas weiter weg und nicht so gut erreichbar. Deswegen ist es oft so, dass die jemand, der schon mal in Ontario war, dann die zweite Reise in den hohen Norden macht. Ist aber sehr gut erreichbar. Also von Toronto kann man entweder nach Sault Ste. Marie fliegen oder nach Thunder Bay oder man fährt natürlich auch mit dem Mietwagen ganz wunderbar an den großen Seen entlang.
Bestimmt eine sehr schöne Strecke, denke ich mir mal.
Wunderschön. Also gerade die Strecke am Lake Superior entlang gehört zu den schönsten Küstenstraßen der Welt.
Ach, toll.
Ja.
Fantastisch.
Ja, sehr, sehr, sehr schöne Natur und auch dieser riesengroße See, der sieht eigentlich aus wie ein Meer.
Ja, das ist ja generell der vorherrschende Eindruck an großen Seen, wo man sich, also man verbindet es nicht mit dem See, es ist wirklich wie ein Meer. Das
ja, ist absolut. Und du hast da oben einfach wahnsinnig tolle Natur, wenig Menschen, sehr, sehr viele Tiere und eben auch diese Städte wie Sault Ste. Marie und Thunder Bay. Also da war ich jetzt gerade im Sommer, muss sagen, hat mich total beeindruckt. Diese coole kleine Stadt, wo man fantastisch essen kann übrigens. Also ich habe noch nie so gut gegessen wie in Thunder Bay, nicht mal mehr in Toronto.
Okay.
Du hast dann auch den Provinzpark, zum Beispiel den Sleeping Giant Provincial Park. Es gibt da eine ganz tolle Tour, wo man mit einem Zodiac-Boot, das sind so Schlauchschlote, ganz schnelle Schlauchboote mit Motor, über den Lake Superior fährt. Also es war wie auf dem Meer. Also wir hatten auch fast 2 Meter Wellen. Es war sehr spannend. Eine richtige Abenteuertour und das verbindet man dann mit einer Wanderung auf den Sleeping Giant rauf.
Das ist ein Fels?
Das ist ein Fels, das ist eine Legende der First Nations das sieht aus wie so ein schlafender Riese, wenn man ihn von der Seite sieht.
First Nations hast du jetzt gerade erwähnt, indigene Kultur,
ja.
Auch ganz wichtig in Kanada. Hast du da einen Tipp für uns?
Ja, also erstens in Thunder Bay gibt es auch sehr viel indigene Kultur. Wir waren zum Beispiel dort auch auf einem Powwow, das da jedes Jahr stattfindet. Da sehr, sehr interessant.
Kannst du mal vielleicht für diejenigen erklären, was ist ein Powwow, für die es nicht wissen?
Das ist ein Treffen der indigenen Gemeinden vor Ort. Da wird gefeiert, da wird gesungen, getrommelt, getanzt. Sehr, sehr interessant.
Also da hätten wir jetzt auch mal eine kleine Kostprobe vielleicht, mal einfach von so einem indigenen Gesang. Wir haben was rausgesucht, was vielleicht nicht dem typischen Klischee entspricht, wie man es doch erlebt. Ist ein sehr sanfter indigener Gesang und das Ganze nennt sich Kukums Wish, der Wunsch von Kukum. Wer auch immer Kukum ist, hören wir mal kurz rein. Ja, du hast eben schon gesagt, Thunder Bay ist eine Gelegenheit, indigene Kultur kennenzulernen. Und es gibt, glaube ich, noch eine Destination, die ganz wichtig ist, so das Thema.
Liegt auch im Norden Ontarios, Manitoulin Island. Ist auch die größte Insel in einem Süßwassersee, auch weltweit, ne? Größte Süßwasserinsel der Welt. Und die ist also ganz in der Hand der First Nations. Es gibt da verschiedene Gemeinden der First Nations vor Ort und es werden dort auch Touren angeboten. Also du kannst mit einem Guide auf den See raus paddeln zum Sonnenuntergang. Es gibt Trommelworkshops, Kräuterwanderungen, auch ein ganz tolles Museum. Wo man zum Beispiel auch so eine Smudging-Ceremony beiwohnen.
Was ist Smudging?
Ja, das ist so eine Art Begrüßungszeremonie, das ist was ganz Besonderes, zu der man eingeladen wird. Und das ist eine ganz besondere Erfahrung, die man dort in diesem kulturellen Zentrum machen kann.
Schön. Und du hast eben schon gesagt, Stichwort Kräuterwanderung, überhaupt Naturerlebnis. Was finde ich immer so faszinierend in Kanada ganz generell, dass es eben nicht nur um kulturelle Zeremonien und Ähnliches geht, sondern man ist auch gibt die Möglichkeit, mit indigenen Guides unterwegs zu sein und die Natur, auch das Wildlife, aber eben auch zum Beispiel die Kräuter, mal aus indigener Sicht zu sehen. Und das ist gibt einem eine ganz neue Perspektive. Und das finde ich so spannend, das ist etwas, was man, glaube ich, auch jemand, der jetzt einfach sagt, ja, wir möchten mal die First Nations kennenlernen, was man
auf den ersten Blick nicht damit verbindet. Und ich finde das ganz, ganz faszinierend.
Ja, also gerade Bequemicon Tourism heißt der Anbieter auf Manitoulin Island. Und die können sowas ermöglichen.
Toll. Sehr schön. Ja, dann natürlich die große Frage, wie gestalte ich so eine Rundreise am besten? Also hast du so ein paar Erfahrungen gemacht nach dem Motto, wir müssen morgens immer ganz früh starten oder wir sollten möglichst im Rahmen einer Rundreise nicht zu oft das Quartier wechseln? Hast du so ein paar, ist fast ein praktischer Tipp, kann man fast sagen.
Ja, also mein Tipp ist eigentlich, statt 2 Wochen zu bleiben, bleibt 3 Wochen. Natürlich.
Sehr gut, ja.
Nein, aber lasst euch wirklich Zeit und man sollte sich auch einfach, wie du sagst, nicht jeden Tag das Quartier wechseln, sondern wirklich auch mal 2-3 Tage an einem Ort bleiben. Vielleicht sieht man nicht ganz Ontario, aber man hat doch einfach einen viel tieferen Einblick bekommen, auch vor allem gerade mit solchen Dingen wie mit den indigenen Touren. Da sollte man sich einfach Zeit lassen, ne? Und das auf sich wirken lassen und auch in der Natur sein. Und nicht durch den Wald hetzen, sondern auch einfach mal sich irgendwo hinsetzen und genießen.
Ja, und auch wirklich entdecken. Ne? Also ich glaube, das Schöne ist ja auch, Ontario ist so groß, dann gibt es immer wieder Überraschungen, immer wieder Dinge, die man so nicht erwartet hätte. Ne?
Und auch die Begegnungen mit den Menschen vor Ort, die sind so wichtig. Sind unheimlich freundlich, die Kanadier, sehr herzlich. Man wird oft eingeladen, einfach mal vorbeizukommen oder es wird einem was gezeigt, man kommt irgendwo im Restaurant ins Gespräch oder in der Bar und das macht es natürlich auch so schön.
Und ich finde immer, das ist so eine natürliche Gastfreundschaft. Das ist nicht so was Geschäftiges nach dem Motto, ich möchte jetzt irgendwas verkaufen, sondern die sind einfach stolz auf ihre Region, die haben auch Interesse an ihren Gästen und fragen auch so, was möchtet ihr gern sehen, warum seid ihr interessiert und wer seid ihr überhaupt? Und das fand ich immer, ich finde es immer sehr angenehm. Also, und es ist dabei alles sehr super entspannt. Es ist irgendwie nicht, es ist nicht hektisch, es ist nicht geschäftig, es ist nicht so nach dem Motto, was kauft ihr jetzt beispielsweise?
Genau. Nee, das ist wirklich eine sehr, sehr entspannte Art zu reisen und auch eine sehr sichere Art zu reisen. Also Kanada ist ja als Land auch, wird als sehr sicher betrachtet und auch gerade die Straßenverhältnisse sind super. Da kann man ganz entspannt Auto fahren.
Super. Klasse. Ich habe es gerade schon gesagt, man stößt immer wieder auf Überraschungen. Fällt dir mal so irgendwas ein, was dir im Rahmen einer Reise mal eher, was die Überraschung fand, wo du sagst, das habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet in Ontario?
Ja, also ja, Tatsache, es gibt in Ontario fantastische Sandstrände, die schon fast aussehen wie in der Karibik.
Am Lake Superior oder wo?
Am Lake Superior, ja. Genau, an der Georgian Bay zum Beispiel. Also da gibt es einige ganz fantastische Sandstrände, auch am Lake Ontario unten, also der Sandbanks Provincial Park. Also da wachsen die Sanddünen gehen bis ins Wasser rein. Da kann man auch so runterrutschen. Ich finde da auch ganz toll, wer das so ganz flach ins Wasser reingeht. Es gibt den Wasaga Beach, der längste Strand an einem Süßwassersee, auch cool. Ontario. Also da gibt es einige Strände, die ganz, man meint, wer wäre in der Karibik.
Karibische Verhältnisse in Ontario. Ja, stark. Ja, super. Ja, so ganz generell, wenn du unterwegs bist, ich glaube, Kanada, die feiern noch ganz gerne, oder? Also gibt's Festivals, Events, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, die man vielleicht einbauen könnte, wenn man im, meistens ist man ja irgendwie von Frühjahr bis Herbst unterwegs. Gibt's da?
Klar, überall.
Ja, ja.
Das ganze Jahr über. Also okay. Events und Festivals. Also Toronto ist eigentlich das ganze Jahr über irgendwas geboten. Also im Juni zum Beispiel das Pride Festival, ist groß und bunt. Da gibt es auch die große Parade. Es gibt das Caribana Festival, also mit karibischen Rhythmen.
Schon wieder Karibik.
Schon wieder Karibik.
Das zieht sich als der roter Faden durch unseren Podcast.
Im Winter ist zum Beispiel in Ottawa das Winterlude Festival spektakulär.
Das habe ich gesehen. Das ist das nicht auf den, da wird auf den, auch auf den Kanälen wird eher Schlittschuh gelaufen und sowas?
Ja, auf dem Rideau-Kanal. Irgendwie so auf Schlittschuh gelaufen. Ja. Also, das hier ist mit einer der längsten Schlittschuhbahnen der Welt im Winter, wenn er zugefroren ist. Und im Februar finden da an mehreren Wochenenden zum Beispiel Eiskulturen-Festival statt. Mhm. Eben auch diese Beaver-Tails werden da serviert, das ist so eine kanadische Spezialität.
Ja.
Schmalzgebäck wird da gegessen und also das ist sehr, sehr bunt und lustig. und ja auch an den Niagara-Fällen. Das Eiswein-Festival hatte ich schon erwähnt. Es gibt da auch ein Lichterfestival, wo die ganze Niagara Parkway mit tausenden Lichtern beleuchtet wird. Also da ist eigentlich das ganze Jahr über was geboten.
Toll. Also eben nicht nur, wie ich dachte, im Sommerhalbjahr, sondern auch im Winter. Du hast eben schon einige kulinarische Spezialitäten erwähnt, Beavertails, wir haben über den Wein geredet. Wie ist denn überhaupt so die kulinarische Situation in Kanada? Ich stelle mir das ein bisschen Fleisch- und Fischlastig vor, dass man da sehr stark Wild zu essen bekommt und Ähnliches. Aber ich glaube, das ist gerade in den großen Städten ganz anders. Es ist viel, viel mannigfaltiger, oder?
Ja, es ist sehr, sehr multikulturell. Über Toronto haben wir ja schon gesprochen. Auch in Ottawa gibt es eine große kulinarische Szene. Ich würde sagen, es ist auch sehr viel frisches Gemüse, es wird ja da sehr viel angebaut. Es gibt überall Farmen, auch wenn man durch die Lande fährt, findet man überall kleine Stände, wo man sich Äpfel kaufen kann, Pfirsiche, Birnen, ne? Es ist alles Trauben, Gemüse und also es ist sehr, sehr vielfältig.
Sehr, sehr vielfältig.
Ja.
Gibt es irgendwelche Spezialitäten? Die Beavertails hast du eigentlich schon erwähnt. Gibt es irgendwas, was da irgendwie noch so reinspielt, irgendwas Wichtiges?
Also wenn ich in Toronto bin, ist immer mein erster Gang in den St. Lawrence Market. Da gibt es den Pea-Meal Bacon Sandwich. Das ist ein Sandwich mit einem Stück Fleisch. Das ist ein Schweinefleisch. Ist aber kein Bacon, sondern eigentlich ein ganz mageres Stück Schweinerücken.
Okay.
Und das ist gibt schon sehr, sehr lange und das ist auch eine ganz besondere Spezialität.
Und ist es denn besonders gewürzt oder was ist das Besondere?
Ja, das ist in Maismehl gerollt, also das hat so eine gelbe Kruste. Okay. Vor dem Ersten Weltkrieg haben sie dafür Erbsenmehl verwendet. Das wurde dann irgendwann mal knapp.
Ja, ja.
Oh. Und Toronto ist ja auch als die Schweinestadt bekannt, also Hocktown. Die waren sehr stark, eben haben sehr viel Fleisch exportiert,
ja.
Vor allem nach England.
Ja.
Und da war eben dieses Pea-Meal Bacon sehr, sehr beliebt. Und das gibt es heute noch und das ist unfassbar lecker.
Schön.
Und dann natürlich noch den Ahornsirup, den muss man natürlich auch als Mitbringsel mit nach Hause nehmen.
Absolut, ja.
Der ist auch weit verbreitet in Ontario.
Gibt es das dann auch so, das habe ich, glaube ich, in Quebec mal gesehen, dass man so sehen kann, wie von den Bäumen der Ahornsirup quasi abgezapft wird.
Ja,
kann man mal. Ja.
Ja,
das kann. Das ist auch ganz, ganz faszinierend, einmal zu sehen, wie der gewonnen wird. Ja. Und von Ahorn gibt es ja auch in allen Variationen, eben nicht nur flüssig als Sirup, sondern verarbeitet in, weiß der Himmel was, in Bonbons und in Seifen und weiß der Himmel was.
Ja, ist also, verteilt.
Es gibt nichts, was es nicht gibt mit Ahorn, ne?
Genau.
Also das ist ja, Kanada ist ja auch das Ahornland und das kann man in Ontario wunderbar nachvollziehen. Ja.
Besonders im Herbst, wenn die Bäume auch färben und
ja.
Das ist wirklich die schönste Jahreszeit auch. Ontario zu erleben.
Durfte ich auch mal erleben im Rahmen einer Kurzreise durch Ontario. Ich war absolut fasziniert. Das ist ja etwas, was man vor allem dem Nordosten der USA zuschreibt. Das ist ja so der klassische, früher hat man gesagt Indian Summer. Und diese Laubfärbung, die Foliage in Ontario ist legendär. Ne? Also ich fand es unglaublich toll, gerade weil die Natur auch in dieser Masse einen also entgegenkommt und dann hast du du kannst dich gar nicht satt sehen. Das leuchtet, das hat von sich aus eine Strahlkraft, unglaublich. Ja,
das ist eine schöne Zeit, auch geht bis in den Oktober hinein und auch eine sehr, sehr gute Reisezeit, weil alles etwas ruhiger ist und man sich da wirklich auch Zeit lassen kann.
Wir geraten hier schon wieder in Schwärmen, Maria. Und ehe wir zu sehr in Schwärmen geraten, vielleicht kommen wir vielleicht langsam auf die Zielgerade und damit zu so den praktischen Reisetipps. Wir haben es eben schon angedeutet, Reisezeit, also im Prinzip kann man ja sagen, ist Ontario eine Ganzjahresdestination, kann man schon so sagen.
Ja, total. Also man kann zu jeder Jahreszeit hinfahren, ob du jetzt im Frühling fährst, zum Tulpenfestival zum Beispiel nach Ottawa, dann der Sommer ist natürlich mit den Seen ganz traumhaft zum Kanufahren oder Wandern. Im Herbst hast du, wie gesagt, die Laubfärbung und im Winter haben wir ganz viel Schnee und Schneeschuhlaufen, Schlitten, Hunde fahren und
Langlaufen. Eislaufen auf dem Kanal in Ottawa und Ähnliches. Ja, sehr schön. Wenn ich dann, wir sprachen vorhin immer von der Rundreise unterwegs bin, da stellt sich ja immer die klassische Frage, Mietwagen oder Camper. Was ist denn deine Empfehlung?
Tja, das ist wirklich eine Geschmackssache, würde ich sagen.
Was ist dein persönlicher Geschmack? Interessiert mich jetzt.
Also ich bin die Camper-Fraktion.
Du bist die Camper-Fraktion. Ja, cool. Ja, sehr schön. Ja,
genau.
Das heißt, ich habe auch gute Möglichkeiten. Muss ich dann reservieren, die Plätze, oder wie sieht es aus?
Ja, also gerade Juli, August sollte man auf jeden Fall reservieren. Es gibt private Campingplätze. Es gibt auch in den vielen Provinzparks und Nationalparks Campingplätze. Die sollte man auf jeden Fall reservieren, vor allem zum Beispiel Algonquin oder Killarney ist sehr beliebt, aber
ja. Auf jeden Fall, gut. Ich meine, Kanada bietet sich, glaube ich, generell natürlich für die Tür mit dem Camper an. Ich bin dann ganz nahe an der Natur dran, das ist das Schöne am Camper. In der Stadt, also in Toronto, brauche ich natürlich überhaupt kein Auto, das heißt, ich würde den Camper ja erst übernehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Toronto geflogen bin. Und dann unterwegs bin ich von Kanada. Mietwagen hat vielleicht einen einzigen Vorteil, finde ich immer. Man hat die Möglichkeit, dann eben auch wirklich mal schöne Unterkünfte wahrzunehmen.
Es gibt ja auch traumhafte Unterkünfte, ne? Ob du jetzt in einem Airbnb übernachtest, in einem kleinen Bed and Breakfast. Es gibt auch tolle 5-Sterne-Hotels. Direkt am Wasser teilweise.
Und dann teilweise auch Lodges und
Lodges, sehr lokale Lodges, ja. Also typische kanadische Lodges. Also da gibt es eine große Auswahl, aber auch dort auch vorreservieren im
Ja, genau. Gut, und ich meine, im Zweifelsfall macht man es so, man folgt jetzt seiner Präferenz, mietet den Camper, und wenn man dann irgendeine Unterkunft entdeckt, vielleicht vorher auch in der Planung, und sagt, die müsste man eigentlich mal gesehen haben, da muss man nur überlassen. Man kann ja auch mal den Camper auf den Parkplatz stellen und kann in der Lodge übernachten.
Natürlich.
Also das geht ja auch. Das muss man ja. Das Ganze schließt sich ja nicht hundertprozentig aus, aber ansonsten stimme ich dir zu. Kanada ist Camperland. Das sehe ich auf jeden Fall so. Unterkünfte reservieren, Campingplätze reservieren, ganz wichtig. Ja, wie komme ich hin? Ich hatte es eben schon angedeutet, Toronto ist ja der zentrale Flughafen Kanadas.
Ja, ja? Also von Deutschland gibt es zahlreiche Direktverbindungen von Frankfurt, München, jetzt auch ab Berlin seit neuestem mit Air Transat. Ja. Die fliegen von Berlin nach Toronto. Und dann haben wir natürlich von Frankfurt, München, Lufthansa, Air Canada, aber auch sehr, sehr viele andere Airlines, die dann europäische Hubs haben.
Ganz genau. Also das heißt, also
Condor fliegt dann
schon auch. Wir kommen also wirklich zum absoluten Ende jetzt, liebe Maria. Abschließend noch von dir, irgendein Highlight, irgendwas, was dir einfällt, was du sagst, das möchtest du gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben?
Es gibt so sehr viele Highlights. Eins meiner persönlichen, das ich jetzt auch neulich erlebt habe, war eine Übernachtung im Arrowhorn Pines Resort im Algonquin Provincial Park. Man übernachtet da direkt an einem See. Da steigt dann morgens so der Nebel auf. Dann kann man sich sein Kanu schnappen, bevor man dann zum Frühstück geht. Und also die haben den weltbesten Porridge. Ich fahre eigentlich nur wegen dem Porridge dahin.
Damit haben wir auch noch eine weitere Spezialität. Ja, fantastisch.
Ja, also ich liebe einfach diese Region, weil sie so ganz wunderbar ist zum Wandern und Kanufahren. Und
Das und das eben auch trotzdem ganz zentral. Ne? Also man ist von 3 Stunden von Toronto, ist man da.
Ja.
Ja, liebe Maria, da hast du nochmal mit deinem Tipp so ein bisschen das gezeigt, was eigentlich Ontario ausmacht. Diese Verbindung zu der Urbanität und einer sagenhaften Natur, schnell erreichbar und mit ganz viel Atmosphäre. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das war heute ein tolles Gespräch. Ich freue mich schon auf meine nächste Ontario-Reise nächstes Jahr. Und ich glaube, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geht es genauso. Das war unser Podcast Meine Reise Kanada zu Ontario mit Maria Kirchner. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir sagen Tschüss und ich würde mal was sagen, bis bald in Ontario.
Danke, tschüss.
Tschüss.